ARD Sounds.
Die ESA hat mal eine Umfrage durchführen lassen dazu, wie viele Leute in Europa eigentlich die ESA kennen. Und das Ergebnis ist, naja, geht so, würde ich irgendwie sagen.
Ja, also das lief in mehreren Ländern, diese Umfrage. Und im Durchschnitt haben 83% der Befragten schon mal was von der ESA gehört, immerhin. Allerdings wussten nur 37%, was die ESA genau ist.
Das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich wenig.
Ja.
Zur NASA gibt es jetzt im Vergleich keine offizielle Umfrage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr Leute hier die NASA kennen als die ESA und auch wissen, was die NASA genau macht.
Ja, ich glaube, diese Umfragen gibt es nicht, weil sie die nicht machen müssen, weil es einfach,
ja,
weiß man einfach.
Haben die nicht nötig.
Und ihr, die diesen Podcast hört, ihr wisst natürlich, was die ESA ist, dachten wir uns. Deswegen erhöhen wir jetzt heute mal so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Welche Raumfahrtorganisationen oder Programme kennt ihr zum Beispiel in Afrika oder in Südamerika?
Heute soll es mal um unbekanntere Raumfahrtnationen gehen.
Wir schauen auf Südkorea, Brasilien, Nigeria, Südafrika und am Ende auch noch auf einen etwas besonderen Fall in Europa. Ich bin David Beck.
Und ich bin Anne-Dorette Ziems.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff, we have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Wir haben euch übrigens für diese Folge ein paar Bilder rausgesucht. Die haben wir in den Shownotes verlinkt, immer so ein bisschen zu dem, was wir erzählen. Da könnt ihr entweder, während ihr die Folge hört, immer draufklicken und schauen, wie das aussieht, um was es gerade geht, oder vielleicht auch nach der Folge euch das anschauen, wie ihr wollt.
Das erste Land, an das ich gedacht habe, als wir gesagt haben, wir wollen was über kleinere Raumfahrtnationen machen, war Südkorea. Und zwar, weil ich 2022, 2023 die Danuri-Mission verfolgt habe. Das war ziemlich cool. Das war nämlich eine südkoreanische Mondsonde und auch das erste koreanische Raumfahrzeug zu einem anderen Himmelskörper. Das heißt, im Großen und Ganzen war das Ding vor allem eine Technikdemonstration. Aber natürlich sind die nicht einfach nur aus Spaß zum Mond geflogen, sondern haben dann auch Daten von der Mondoberfläche gesammelt. Also die hatten verschiedene Instrumente dabei und die hatten sogar auch NASA-Instrumente an Bord, nämlich auch eine Technikdemonstration, die die NASA unbedingt machen wollte, schon mal im Vorfeld auf das Artemis-Programm. Und zwar wollten die Space-Internet testen. Das haben die auf der Sonde gemacht und das hat tatsächlich auch geklappt. Und dann hatten die noch die Shadowcam dabei, die permanent im Schatten liegende Gegenden auf dem Mond vermessen sollte. Man kann vielleicht so ein kleines bisschen sagen, dass es auch dann am Ende eine Kooperation mit der NASA war, weil Südkorea hat dann auch die Kommunikation mit der Sonde über das Deep Space Network der NASA gemacht. Also vielleicht nicht ganz alleine, aber schon eine ziemlich coole Mission war das.
Der Launch, der war auch in den USA, nämlich im August 2022 in Cape Canaveral auf einer Falcon 9. Und im Dezember 2022 ist die Sonde dann in Mondorbit eingetreten, so ungefähr 100 Kilometer über dem Mond. Die Sonne hat einen ziemlich langen Weg zum Mond genommen, so ein bisschen einen Umweg, der die Sonne erstmal über 1 Million Kilometer von der Erde weggeführt hat. Das dauert sehr lange, wenn man das so macht, aber das spart Treibstoff.
Das ist übrigens das, was ich auch an der Mission so interessant fand oder warum ich da besonders darauf aufmerksam geworden bin, weil die halt einfach diesen riesigen Umweg zum Mond gemacht haben und nicht wie jetzt zum Beispiel die Apollo-Mission oder Artemis jetzt quasi direkt zum Mond und wieder zurück in der kürzesten möglichen Zeit.
Ja, und ab Januar 2023 sollte die Sonde dann ein Jahr lang Daten sammeln. Das wurde mittlerweile schon zweimal verlängert. Stand jetzt dauert das noch bis Ende 27, also schon 3 Jahre länger als eigentlich geplant. Das finde ich auch immer sehr cool, wenn die sagen, so ja, das wird so lang funktionieren. Und ich weiß nicht, ich habe das irgendwie noch nicht drin, dass ich dann eigentlich schon damit rechnen kann, dass es dann eh länger geht. Auch irgendwie so Mars Rover oder so, die sind ja dann immer das 20-fache ihrer eigentlichen Lebenszeit unterwegs. Das finde ich immer sehr cool.
Ja, ich glaube, die sagen am Ende lieber, okay, es läuft so gut, lass verlängern, als halt sich einzugestehen, okay, es läuft doch nicht 20 Jahre. Wir müssen jetzt vorzeitig sagen, wir können die nicht mehr weiter betreiben.
Die Umlaufbahn von Danuri, die soll jetzt auch nochmal gesenkt werden auf 60 Kilometer über dem Mond. Das ist schon relativ niedrig. Auf der Erde würde sowas gar nicht gehen, da wäre man schon lange in der Atmosphäre. Und Das ist dann ungefähr die Umlaufbahn, die eine Sonde einschlagen würde, wenn sie eine Landefähre absetzen wollen würde. Und das ist dann auch eins der nächsten Ziele Südkoreas. Also da trainieren die jetzt schon ein bisschen.
Südkorea macht natürlich auch noch andere Sachen im All. Zum Beispiel haben die auch eigene Satelliten, die sogenannte CompSat-Serie. Und den Namen finde ich ziemlich witzig, weil CompSat steht einfach nur für Korea Multipurpose Satellite. Also ist einfach so der generischste Name, den man sich hätte auswählen können. Aber so als Abkürzung klingt ja immer alles ganz gut.
Der soll einfach alles machen und ja.
Genau, kein Stress. Die Launches von dieser CompSat-Serie, die waren allerdings alle in anderen Ländern. Der letzte war CompSat 7 und der ist tatsächlich sogar von einem europäischen Weltraumbahnhof gestartet und zwar auf einer Vega-C-Rakete von Französisch-Guayana. Aber die haben vorher auch schon welche aus Russland, Japan und auch aus den USA gestartet.
Es ist aber gar nicht so, dass Südkorea gar keine eigenen Launch-Kapazitäten hat. Sie haben eigene Trägerraketen entwickelt, schon seit 1990. Aktuell gibt es die fünfte Trägerrakete schon, die in Südkorea entwickelt wurde. Das ist die Nuri-Rakete. Die hat aber nur, Achtung, dummer Wortwitz, Nuri hat nur 1,5 Tonnen Nutzlastkapazität in niedrigen Erdorbit. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist so Mikrolauncher, würde man dazu sagen. Das ist so im Bereich von so kleineren Startups, die auch gerade Trägerraketen entwickeln. Man kann schon was damit anfangen. Sie haben auch damit schon eigene Satelliten ins All gebracht. Und seit 2023 entwickeln sie eine wiederverwendbare Rakete, die bis 2032 fertig werden soll. Das ist das Next Generation Launch Vehicle. Auch wieder so ein geiler Name.
Bei der wiederverwendbaren Rakete ist es tatsächlich so, dass die wahrscheinlich auch mehr Nutzlastkapazitäten haben soll, aber auf der offiziellen Website dazu steht noch nicht so richtig wie viel. Man muss jetzt halt auch sagen, okay, sie entwickeln das seit 3 Jahren. Das ist jetzt in Raketenentwicklungszeit nicht ganz so viel. Also schauen wir mal, was da am Ende bei rumkommt. Danuri, die Mondmission und auch quasi alles, was bis 2024 an Raumfahrt in Südkorea gemacht wurde, lief über KARI, das steht für Korea Aerospace Research Institute. Denn Südkorea hat erst seit 2024 eine richtige eigene nationale Weltraumorganisation, die CASA, Korea Aerospace Administration, ein bisschen an NASA angelehnt, der Name.
Ja, dachte ich mir gerade auch, also von den Namen bisher ist das der schwächste, würde ich sagen. Einfach lass sowas machen, das sich anhört wie NASA, CASA, alles klar.
CASA hat 293 Mitarbeitende aktuell und ist dadurch natürlich vergleichsweise klein.
Ja, auf jeden Fall. Also das DLR hat zum Beispiel rund 12.000 Mitarbeitende. Das ist jetzt dann auch nicht nur Raumfahrt, ist ja das Zentrum für Luft- und Raumfahrt, aber ja, hat auch eine längere Geschichte.
Grundsätzlich möchte die CASA Raumfahrt in Korea stärker voranbringen, deswegen wurde sie gegründet und sie haben ziemlich große Ambitionen, gerade auch was den Mond angeht.
Langfristig wollen sie nämlich auch eine eigene Mondbasis aufbauen, bis 2045 ist da der Plan und ja, das ist ja gerade irgendwie Trend, also die USA wollen das auch, die Chinesen wollen auch auf den Mond und da dann auch bleiben. Südkorea will aufschließen zu den größeren Weltraumnationen und deswegen haben sie dann natürlich auch ähnliche Ziele. Und zum Beispiel auch was sie gerade machen wollen, was auch so ein bisschen im Trend ist. Sie wollen eine eigene Satellitenkonstellation, also so Satelliteninternet à la Starlink. Da müssen wir jetzt einfach mal dann schauen in Zukunft, was davon wirklich planmäßig umgesetzt wird. Ja, in der Raumfahrt läuft ja nie so wirklich was nach Plan. Aber ich glaube schon, dass Südkorea auf jeden Fall Potenzial hat. Beim Nachdenken ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass ich es eigentlich komisch finde, dass Südkorea noch nicht schon lang eine der größeren Raumfahrtnationen ist. Also Südkorea ist einfach ein Hochtechnologieland und Raumfahrt ist Hochtechnologie. Es ist ein sehr reiches Land. Es gehört zu den Ländern, die auch am meisten für Forschung und Entwicklung ausgeben. Und vielleicht sehen sie da jetzt einfach Nachholbedarf bei der Raumfahrt. Und ja, wie gesagt, ich sehe da Potenzial. Also ich glaube, die können da schon was reißen, auch in den nächsten Jahrzehnten.
Ich hatte dazu auch in so einer koreanischen Zeitung so ein Interview gesehen, wo ein Mitarbeiter von der CASA dann so gesagt hat, ja, wir sind irgendwie gerade die 7. Raumfahrtnation und wollen jetzt mal mindestens die 5. werden. Und ja, also es ist einfach, wie du sagst, die stecken sich natürlich jetzt Ziele auch mit Jahreszahlen, muss man ja auch machen, wenn man irgendwas machen möchte. Und dann mal schauen, wie weit sich das noch alles nach hinten verschiebt. Mit Mondstation oder einer eigenen Mondstation ist ja immer so eine Sache, weil das ist natürlich was, was finanziell auch super aufwendig ist. Also da müssten die, glaube ich, richtig krass investieren, wenn die das wirklich alleine umsetzen wollen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, sich irgendwie zusammenzuschließen und irgendwo anzudocken und dann ja trotzdem eine große Weltraumnation zu sein. Ja. Das habe ich meine Briefmarken noch gar nicht erwähnt.
Genau, das wollte ich gerade auch noch sagen, ja.
Ich habe auf jeden Fall persönlich auch schon eine Wertanlage getätigt für den Fall, dass Südkorea irgendwann mal eine krass große Weltraumnation sein sollte. Denn weil ich ja so ein Fan von der Danuri-Mission war und gesehen habe, dass 2023 ein Briefmarkenmotiv zu Danuri erschienen ist in Korea, habe ich gedacht, oh, das muss ich haben. Nicht nur dieses Motiv wollte ich haben, ich habe tatsächlich so eine kleine Raumfahrt-Briefmarkensammlung zu Hause, die sehr akribisch geführt wird. Und dann habe ich tatsächlich jemanden aufgetrieben in meinem Bekanntenkreis, der zufällig dann Urlaub in Korea gemacht hat und mir diese Briefmarken mitgebracht hat. Also ich habe das jetzt. Ich hoffe, der Wert steigt immens in den nächsten Jahren.
So, jetzt springen wir einmal über den Pazifik nach Südamerika und schauen uns an, was das größte Land in Südamerika, nämlich Brasilien, so im Weltraum macht.
Brasiliens Raumfahrtprogramm ist nämlich tatsächlich schon relativ alt, und zwar aus den frühen 60ern. Also eigentlich kurz nachdem überhaupt Nationen angefangen haben, irgendwas mit Raumfahrt zu machen.
Das ist mir bei der Recherche eh aufgefallen, dass eigentlich viele Länder schon echt früh angefangen haben, aber ja, dann einfach nicht so viel, glaube ich, gemacht haben und deswegen jetzt auch noch nicht so bekannt sind.
Ja, weil die nicht so einen kalten Krieg hatten oder nicht so einen JFK, der halt so gesagt hat, ja, lass es jetzt einfach machen,
ja,
bis zum Ende des Jahrzehnts. Im Luftfahrtsektor ist Brasilien schon sehr erfolgreich. Der ehemals staatliche Flugzeughersteller Embraer ist nach Airbus und Boeing der weltweit drittgrößte. Ich muss ehrlich sagen, kannte ich nicht vor dieser Folge, vor der Recherche zu dieser Folge.
Also bis auf Airbus und Boeing hat man eigentlich nicht so richtig welche auf dem Schirm. Aber es kann gut sein, dass du schon mal mit einem Embraer geflogen bist und das gar nicht auf dem Schirm hattest.
Ja, vielleicht. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass im Moment ständig Boeing in den Schlagzeilen mit irgendwelchen Negativnachrichten ist.
Ja. Brasilien hat zwei Startplätze für Raketen. Der neuere, der ist für orbitale Starts extra gebaut worden. Das ist das Alcantara Space Center oder Launch Center, das liest man beides. Der ältere von den beiden, der ist, finde ich, vor allem wegen des Namens cool. Der heißt Barreira do Inferno. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall, das heißt Grenze zur Hölle. Das finde ich irgendwie, das ist bis jetzt der beste Name in der Folge.
Wieso machen die nicht Tiefseeforschung?
Ja,
an der Grenze zur Hölle.
Ja, ich glaube, deswegen heißt es so, weil es halt an der Küste ist und die Hölle, damit ist, glaube ich, eher das Meer gemeint, nicht das All, aber trotzdem finde ich sehr cool. Dieser Startplatz wird allerdings nur für suborbitale Starts benutzt. Das wollten die dann nicht weiterentwickeln, weil da auch eine Stadt in der Nähe ist. Deswegen haben sie dann für orbitale Starts Alcantara gebaut. Obwohl, muss man auch sagen, also sie haben noch keine orbitalen Fähigkeiten. Aber was auf jeden Fall sehr interessant an Brasilien für die Raumfahrt ist, ist die Lage. Brasilien hat eine Ostküste, ist in Äquatornähe, beziehungsweise auch am Äquator. Und wenn ich von da aus launche in Richtung Osten, dann kann ich die Geschwindigkeit der Erdrotation mitnehmen. Am Äquator dreht sie sich am schnellsten, sie dreht sich nach Osten. Diese Geschwindigkeit habe ich dann schon mal, wenn ich in den Orbit starten will. Und da kann man wahnsinnig viel Treibstoff sparen. So je nach Quelle liest man, dass man in Alcantara bis zu 20% Treibstoff sparen könnte. Halte ich für ein bisschen übertrieben, aber vielleicht ist das irgendwie bei speziellen Fällen so, wenn man zum Beispiel eine äquatoriale Umlaufbahn einfach nur will. Aber sobald es irgendwie ein bisschen eine andere Umlaufbahn ist, dann ist die Einsparung wahrscheinlich weniger. Auf jeden Fall, es ist ein sehr guter Startplatz, auch für die geostationäre Umlaufbahn. Und es liegt auch praktisch an der gleichen Küste wie Kourou, dem europäischen Weltraumbahnhof, der aus dem gleichen Grund ganz genau da ist.
Aber Brasilien hat eben noch keine orbitalen Fähigkeiten. Mit dem Bau von Alcantara sollte auch die erste Orbitalrakete entwickelt werden, die VLS-1. Da gab es allerdings beim dritten Testflug 2003 eine sehr tragische Katastrophe. Einige Tage vor dem geplanten Flug zündete nämlich einer der Feststoffbooster. Die Rakete war zu dem Zeitpunkt noch in der mobilen Montagehalle und wurde dabei völlig zerstört. Und zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich auch Ingenieure an der scharfen Rakete. 21 Menschen starben, wodurch der Unfall der vierttödlichste der Raumfahrt geworden ist. Die genaue Ursache konnte dann nicht mehr festgestellt werden. Am wahrscheinlichsten gelten eine elektrostatische Entladung am Zünder oder eine Fehlansteuerung des Zünders durch nicht genügend abgestimmte Kabel. Das VLS-1-Programm wurde dann nicht sofort abgesägt, aber nach dem Wiederaufbau des Startturms und der Montagehalle gab es nicht noch einen Test, bevor das Programm dann 2016 beendet wurde.
Brasilien war ursprünglich auch Partner bei der ISS, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, hattest du das auf dem Schirm?
Nee, überhaupt nicht. Ich war auch noch ziemlich klein, als die ISS angefangen hat.
Es ist auch so ein bisschen komisch, weil man liest das auch nirgends so groß. Ich habe das in der portugiesischen Wikipedia, steht so ein bisschen drin. Also die habe ich mir übersetzen lassen, ich spreche kein Portugiesisch. Aber da steht es drin und ich habe dann auch so ein bisschen rumgesucht, wie das gelaufen ist. Und ja, es gab dann einen Vertrag mit der NASA. Das hatte dann auch noch mit anderen zwischenstaatlichen Deals zu tun. Und ja, sie sollten eigentlich eine Außenplattform für Experimente beisteuern zu der ISS. Sie konnten dann aber nicht liefern. Und das ist eben auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Sie sind dann wieder aus dem Programm rausgeflogen, aber auch nicht ganz offiziell. Also der Vertrag wurde nicht gekündigt. Aber ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, in dem NASA-Vorstand zitiert wird, der sagt, ja, die sind jetzt halt raus. Also die machen dann nicht mehr weiter. Aber es wird auch gar nicht so wirklich auf die Gründe eingegangen. Es ist sehr komisch.
Hey, interessant auf jeden Fall. Auch, dass die dann nie wieder versucht haben, da irgendwie Teil von zu werden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich mit dieser VLS-1-Katastrophe zu tun hatte.
Vielleicht, ja. Das war ja dann zu einem ähnlichen Zeitpunkt.
Genau. Also der Vertrag wurde davor unterschrieben und danach sind sie dann rausgeflogen. Wahrscheinlich konnten sie deswegen auch einfach nicht liefern, weil sie keine Möglichkeit hatten, selber zur ISS zu fliegen. Und das war vielleicht die Idee von Anfang an, aber dann ging es halt nicht.
Nach diesen ganzen Rückschlägen wird aktuell in Brasilien aber wieder eine Orbitalrakete entwickelt, nämlich die VLM. Das ist ein Mikrolauncher, der 2028 das erste Mal starten soll. Und die arbeiten da tatsächlich auch mit dem DLR zusammen. Die VLM soll dann kleinere Satelliten mit bis zu 200 Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit bringen können. Zum Vergleich, die Spectrum vom Münchner Startup ESA Aerospace soll 5-mal so viel ins All bringen können.
Auf jeden Fall scheint Brasilien schon Ambitionen in der Raumfahrt zu haben und ich denke auch, dass sie Potenzial haben. Wie gesagt, in der Luftfahrt klappt das ja mit Embraer ganz gut und da habe ich mir dann gedacht, vielleicht ist da ja auch Europa so ein bisschen Vorbild. Wir haben ja hier auch erstmal mit Airbus in der Luftfahrt aufgeschlossen und dann uns in der Raumfahrt als Player etabliert. Klar, Luftfahrt ist jetzt nicht Raumfahrt, aber Überschneidungen gibt es da schon, würde ich mal sagen. Und ja, in Brasilien haben sie auch einfach diesen super gut gelegenen Startplatz in Äquatornähe. Ja, da sind wir ja auch vielleicht so ein bisschen Vorbild, weil unser europäischer Startplatz ist ja, wie gesagt, eigentlich genau an der gleichen Küste.
Ich kann mir auch vorstellen, das gilt wahrscheinlich auch für Südkorea und für Brasilien jetzt auch. Die sehen ja, Raumfahrt verändert sich. Also es geht ja weg von alles ist irgendwie staatlich organisiert und es ist nicht mehr nur so ein Prestige-Ding und so ein, ja, wir wollen einfach zeigen, dass wir das technologisch können, sondern langsam sind da ja auch so viele Firmen im Spiel, dass sich das wirtschaftlich auch einfach lohnt und dass es deswegen einfach so viele Ambitionen von anderen Ländern gibt, da jetzt nicht abgehangen zu werden in diesem Wirtschaftsbereich.
Ja, und auch da ist, glaube ich, die Luftfahrt schon so ein bisschen Vorbild, weil sie sehen ja, was das denen bringt, wenn sie mit Embraer halt so einen guten Player in der Luftfahrt haben, also auch an Arbeitsplätzen und an Wohlstand in dem Land. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sich schon sehr bewusst sind, was für ein Potenzial es für das Land auch hätte, wenn sie in der Raumfahrt sich gut etablieren könnten. Ja, jetzt überqueren wir nochmal einen Ozean, nämlich den Atlantik und gehen von Südamerika nach Afrika. Die Raumfahrtgeschichte hier beginnt eigentlich so ein bisschen mit den Nachwehen der europäischen Kolonialgeschichte in Afrika. Frankreichs erster Orbitalstartplatz war nämlich im damaligen Französisch-Algerien, das wirklich noch ganz zu Frankreich gehörte damals. Und nach der Unabhängigkeit sind die Franzosen dann nach Kourou gezogen. Aber interessanterweise haben sie immer noch mehr Raketen aus Algerien gestartet als aus Kourou in Französisch-Guyana.
Nicht nur Frankreich, sondern auch Italien hatte mal einen Orbitalstartplatz in Afrika und zwar auf einer ehemaligen Bohrinsel vor der Küste Kenias, das Broglio Space Center, von wo aus knapp 30 Raketen gestartet wurden. Der Vorteil war hier auch wieder die Nähe zum Äquator, wie auch in Alcantara und Kourou.
Und es gab sogar zwei deutsche Raketenstartplätze in Afrika, beide von der OTRAG. Das war ein Unternehmen, das würde man heute als Raketenstartup bezeichnen, aber in der Zeit, als man noch nicht über Startups gesprochen hat, weil es in den 70ern war, im damaligen Zaire, heute Demokratische Republik Kongo und dann später in Libyen, versuchte die OTRAG in den 70er und 80er Jahren einen günstigen Zugang zum All zu schaffen. Geklappt hat das allerdings nicht, war so ein bisschen vor seiner Zeit. In unserer zweiten Folge, da geht es um New Space, da haben wir so ein bisschen mehr über die OTRAG auch gesprochen.
Aber jetzt wollen wir hauptsächlich über Afrikas ganz eigene Raumfahrt sprechen. Seit letztem Jahr gibt es nämlich eine neue Raumfahrtagentur für ganz Afrika, die African Space Agency. Die ist quasi das, was die ESA für Europa ist, eben für Afrika. Alle 55 Mitglieder der AU, von denen 26 auch eine eigene Raumfahrtagentur bzw. ein Weltraumprogramm haben, sind automatisch auch Mitglied in der AFSA. Allerdings haben fast alle Raumfahrtprogramme nur ein paar Dutzend Mitarbeiter.
Es gibt so ein paar wenige Ausnahmen, von denen wollen wir uns jetzt mal zwei genauer anschauen. Das ist das nigerianische und das südafrikanische Raumfahrtprogramm. Beide haben so ein jährliches Budget von um die 50 Millionen Dollar. Südafrika ist ein bisschen weniger als das. Aber mal zum Vergleich, das Budget der ESA ist etwa 160 Mal größer und das der NASA sogar um die 480 Mal größer als das Budget dieser zwei für Afrikas Verhältnisse sehr große Raumfahrtprogramme.
Die nigerianische National Space Research and Development Agency, NASRDA, ich glaube, das ist jetzt die schlimmste Abkürzung, ja, die wir heute hatten.
Die NASRDA.
Ja, man kann das auch nicht so wie AFSA oder ESA jetzt aussprechen. NASRDA. Die NASRDA ist eine der ältesten Space Agencies in Afrika. Die gibt es seit 1999 und seitdem wurden 6 Satelliten gestartet. 3 davon sind Erdbeobachtungssatelliten, 2 Kommunikationssatelliten und einer ist ein Bildungssatellit von einer Universität gebaut. Bei der Erdbeobachtung ist es Nigeria wichtig, auf speziell nigerianische Bedürfnisse zu schauen. Das hat uns auch Rakia Babamaji, Vizebereichsleiterin der NASRDA, im Interview mit unserem Redakteur Philipp gesagt.
So in Nigeria is about socio-economic development of the country. It's about infrastructure. It's about agriculture, food security. It's about disaster management, such as flooding, which we have always in Nigeria, you know, flooding, desertification, and so on. So it doesn't mean that there's no flooding in Europe, but maybe at that moment it is not the priority. So whatever is your priority as a nation is what you first find a solution to.
Ja, sie sagt hier, in Nigeria geht es vor allem darum, wie sich das Land insgesamt weiterentwickelt. Es geht um Infrastruktur, um Landwirtschaft, um die Versorgung mit genügend Lebensmitteln. Es geht auch um den Umgang mit Katastrophen, zum Beispiel regelmäßig auftretende Überflutungen, der Ausbreitung von Wüsten und so weiter. Sie sagt, es ist jetzt nicht so, dass es in Europa zum Beispiel keine Überschwemmungen gibt, aber vielleicht stehen Überschwemmungen jetzt bei uns nicht gerade ganz oben auf der Liste. Jedes Land setzt einfach bei den Problemen zuerst an, die für dieses Land gerade am wichtigsten sind. Dass sie hier Europa anspricht, spielt auf jeden Fall darauf an, dass Nigeria bei der Erdbeobachtung eigentlich ganz einfach, wie theoretisch fast alle Staaten und Menschen auf der ganzen Welt, die Daten des europäischen Copernicus-Erdbeobachtungsprogramms nehmen könnten. Die sind kostenlos und stehen allen frei zur Verfügung. Da haben wir in unserer Erdbeobachtungsfolge auch drüber gesprochen. Aber Nigeria habe eben andere Prioritäten als Europa. Deswegen liege der Fokus von Copernicus auf anderen Dingen, sagt sie, die jetzt nicht unbedingt Nigerias Bedürfnisse abdecken. Aber selbst wenn, man will jetzt auch nicht unbedingt abhängig von anderen sein. Das ist auch so eine Sache, finde ich, die man ganz oft bei kleineren Raumfahrtprogrammen sieht. Es geht darum, sich unabhängig zu machen. Das ist ja auch ein Thema, das zum Beispiel bei der Energie bei uns auch immer wieder diskutiert wird. Es geht also um die eigene Souveränität und vielleicht spielt auch so ein gewisser Stolz mit rein.
It's about sovereignty of your country. It's about you having control of what you put out and what you put in. So you don't have to depend on Europe or depend on anywhere, but we need support from them. So in this aspect, Nigeria also wants to launch the space in order to actualize socioeconomic development and improve the living standard of its citizens, its people. So it's about Nigerian owning their assets, having control over their assets, and solving a problem within Nigeria, a particular problem in Nigeria.
Sie sagt, man will nicht von Europa oder anderen Regionen abhängig sein, auch wenn Unterstützung von dort vielleicht wichtig ist. Nigeria will Satelliten ins All bringen, um die eigene wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen und die Lebensbedingungen für die Bevölkerung zu verbessern. Es geht darum, dass Nigeria ihre eigenen technischen Ressourcen besitzen, sie selbst kontrollieren und damit auch konkrete Probleme im eigenen Land lösen können. Nigeria plant sogar eine eigene Rakete zu entwickeln. Das ist noch im ganz, ganz, ganz Anfangsstadium. Das heißt, da muss man mal gucken, ob die das wirklich am Ende umsetzen, so wie bei vielen Zielen, die auch andere Raumfahrtorganisationen ja haben. Vielleicht konzentrieren sie sich am Ende eher auf kleinere Satelliten, weil sie da trotz begrenztem Budget wirklich auch Chancen haben, international wettbewerbsfähig zu werden.
Sehr schön finde ich auf jeden Fall das neue 3-Punkte-Programm der NASRDA. Man will global wettbewerbsfähig werden. Man will den privaten Sektor im Weltraumbereich verankern, also Geld von privaten Unternehmen auch in die Raumfahrt bringen. Und der 3. Punkt, Zitat, unleash the greatness within our staff to manifest their dreams. Also so richtig, ja, sehr große Worte, die Großartigkeit der Mitarbeiter entfesseln, um deren Träume zu verwirklichen.
Das ist so ein ganz lustiges Motto auf jeden Fall. Aber finde ich gut, ist ja auch gut, wenn man sich selber so ein bisschen motiviert dabei.
Ja.
D
Die südafrikanische Raumfahrtgeschichte hat nochmal so einen ganz anderen Fokus. Da spielt nämlich das Tracking von Raumschiffen anderer Nationen eine große Rolle. Die heute von der South African National Space Agency, der SANSA, betriebene Tracking-Station in Hartebeespoort wurde in den 60ern von der NASA gebaut und betrieben.
Die Station half unter anderem dabei, die Apollo-Mission zu tracken, und sie empfing die ersten Bilder der Marsoberfläche aus nächster Nähe. Die hat Mariner 4 im Juli 1965 aufgenommen und zur Erde geschickt. Also die Südafrikaner waren schon wirklich bei den ganz großen Sachen auch mit dabei.
Unser Redakteur Philipp hat die Station letztes Jahr besucht, als hätte er geahnt, dass wir diese Folge jetzt machen wollen. Und da dann auch mit dem Ingenieur Fahad Hassim über die Antilopen gesprochen, die zwischen den riesigen Parabolantennen liegen.
There's a lot of different antelope in South Africa. Obviously, springbok's the most famous, but that one is called a blesbok.
So I have the luck of seeing one of the more rare ones here.
Yeah, yeah. But this area has a lot of blesbok. Even the name Hartebeespoort, it's after an antelope called the Rooi Hartebees.
They're not shy at all.
No, no. They're very used to us. They've been here for like 10 years.
So there's no predators here. So that's why they.
Yeah, they know that.
They know that.
Er erzählt Philipp hier von den verschiedenen Antilopenarten, die hier abhängen, unter anderem von der roten Kuhantilope, dem Red Hartebeest, nach der auch Hartebeespoort benannt ist. Sie seien auch ganz zahm, weil sie an Menschen dort gewohnt seien, weil es hier auch keine Fressfeinde gibt. Es hört sich so ja angenehm an, finde ich, wenn man da einfach, man geht raus und dann ist da so eine rote Kuhantilope und man geht einfach dran vorbei, sie guckt einen an, ja.
Das ist eh so schön, wie so Raumfahrtstandorte ja immer in irgendwie so Wildlife-Gegenden liegen. Es ist ja in Cape Canaveral so, das ist ja in Peru auch so, weil da einfach, die brauchen halt einfach viel Platz und dann sind da auch immer irgendwie Tiere mit am Start.
Und es macht dann auch Sinn, das immer zu schützen. Das finde ich auch so komisch. Dann ist ja Kourou und auch Cape Canaveral einfach mitten im Naturschutzgebiet. Die NASA hat sich dann aber in den 70ern aus der Station rausgezogen und sie Südafrika übergeben. Warum, ist nicht so ganz klar, aber Südafrika stand damals in der Weltgemeinschaft wegen ihrer Apartheidspolitik nicht wirklich gut da, zu Recht natürlich auch. Aber ich nehme an, dass die NASA sich das damals auch leisten konnte und ihre Launches dann über andere Stationen tracken konnte. Wer damals wohl noch Luft nach oben hatte, was das Tracking-Game angeht, war Frankreich. Die haben sich dann nämlich, nachdem die NASA raus ist, in Hartebeespoort eingekauft, um Ariane-Starts zu tracken.
Und heute bietet die SANSA auch vor allem Weltraumkommunikation als Dienstleistung an, und zwar an alle, die dafür bezahlen. Gute Regel. Hier gibt es wenig Störeinflüsse durch Funksignale und deswegen steht da auch eine Starlink-Bodenstation. Also es geht nicht nur um Raketenstart, sondern auch Kommunikation mit Satelliten. Denn Südafrika liegt relativ nah am Südpol und da fliegen Satelliten wesentlich häufiger drüber als über Funkstationen, die nah am Äquator sind.
Da muss man vielleicht auch nochmal betonen, es geht hier eindeutig um den Weltraum als Wirtschaftsfaktor. Gar nicht mal so sehr um Raumfahrt, um der Raumfahrt willen oder um wissenschaftliche Grundlagenforschung oder so. Da werden Dienstleistungen angeboten und verkauft und Südafrika will da seine Vorteile auch wieder ausspielen.
Das klingt erstmal alles supi und der Bedarf scheint ja auch da zu sein. Immer wieder wird nämlich der Zaun um das Gelände weiter nach außen gesetzt, wenn man mehr Platz für neue Antennen braucht. Und Platz ist hier nicht das Problem, schlechtes Wetter auch nicht. Aber es gibt eben doch typisch afrikanische Herausforderungen, hat Tian Strydom gesagt, der Leiter der SANSA Space Operations.
You know, infrastructure support of power in South Africa is a issue. But, you know, in typical African fashion, you know, when there's a problem, there's also a solution. And we've got a huge power station that we operate ourselves, providing our own power to make sure that we can be reliant off-grid. We established a great fiber infrastructure throughout the country now, of which we are part of, to get data from and to and from the site. So I think, yes, it's like I said, typical African fashion. If there's a challenge, we see it as an opportunity.
Er sagt, Stromversorgung und Infrastruktur in Südafrika können ein Problem sein, aber ganz typisch für Afrika sei, wo es ein Problem gibt, da wird auch eine Lösung gefunden. Hartebeespoort betreibt ein eigenes Kraftwerk und ist damit dann unabhängig vom öffentlichen Netz. Außerdem hängt die Station am Glasfasernetz Südafrikas, womit dann auch die Datenübertragung gesichert sei.
Und jetzt gibt es eben nicht nur die nationalen Weltraumorganisationen, sondern auch eine panafrikanische Agency, die AFSA. Es war eher eine schwere Geburt. Das hat ein Jahrzehnt gedauert, alle 55 Nationen an einen Tisch zu kriegen und das gemeinsame Projekt dann zu starten. Und jetzt hat die AFSA einen schönen neuen Dienstsitz in Kairo. Starthilfe dafür gab es von der ESA. Das hat ESA-Chef Josef Aschbacher erzählt.
Unsere Empfehlung war ganz stark in diesen Diskussionen, dass man eine neue Agentur aufsetzen muss, basierend auf Programmen, auf Projekten. Die ESA wurde ja auch gegründet, um die Ariane 1 Rakete zu bauen, um Meteosat zu bauen. Das heißt, man muss wirklich Aktivität damit verbinden, eine Zielsetzung vorgeben und dann muss man die Leute, das heißt die Länder drumherum organisieren, um das möglich zu machen.
So ein Projekt gibt es aber bei der AFSA bisher nicht. Tidjane Ouattara, Ratspräsident der African Space Agency und der Mann mit der Vision hinter dem Projekt, sagt dazu:
It is always good to get advice from people, and Joseph Aschbacher is a good friend of the continent. He has been working in this continent for more than 30 years, and he used to be the leader of Tiger Project, which was to use space for water issues. Therefore, all the advice coming from Joseph Aschbacher, we really welcome it, and he has been very supportive. Now, the model in Africa is different from the model of the ESA. In Europe, you can have countries, even if they are not at a different level, the levels, they can have the minimum to contribute, such here and there. We have some countries that are in need, but they don't have money to contribute. Therefore, we cannot encourage the investment, return on investment. What we see, countries that can fund initiatives should fund initiatives thinking that all Africans should participate in the initiative without restriction.
And without having to pay if they cannot afford it.
No, yes, free of charge. All our activities are free. Now, this is not a simple game. This is why we said we are focusing. Our priority is to develop the human capital.
Ja, er sagt hier ein bisschen, danke Josef, aber nein, danke. Das Modell in Afrika funktioniert anders als das der ESA. Bei der ESA leisten alle Länder, die Mitglied sind, einen Mindestbeitrag. Sie können dann auch noch mehr bezahlen. In Afrika gibt es Staaten, die zwar großes Interesse und Bedarf an Raumfahrt haben, aber einfach kein Geld dafür. Es gibt ja auch viele, die in der AFSA sind, die kein eigenes Raumfahrtprogramm haben. Deswegen sind aber alle Länder der Afrikanischen Union einfach automatisch Mitglied in der AFSA. Dann können sie auch von der Raumfahrt profitieren, die alle zusammen dann machen. Sie müssen aber nicht dafür bezahlen. Das machen dann die Länder, die es sich leisten können. Und so ist die AFSA dann weniger als die ESA eine Raumfahrtagentur, die wirklich selber Projekte umsetzt. Sie könnte künftig aber eine Vermittlerrolle einnehmen zwischen afrikanischen Staaten, die Raumfahrt betreiben und denen, die eben keine Raumfahrt betreiben, und auch zwischen afrikanischen Staaten und anderen Raumfahrtprogrammen wie der ESA, der NASA, Roskosmos und so weiter, dass nicht immer alle mit allen sprechen müssen. Also es gibt jetzt praktisch einen Ansprechpartner für Afrika.
Unser Redakteur Philipp hat sich ja in letzter Zeit ziemlich ausführlich mit Raumfahrt in Afrika beschäftigt, sogar schon bevor es diesen Podcast gab. Deswegen steckt er da so ein bisschen mehr drin und hat auch mit Leuten gesprochen, die zum Beispiel sagen, die AFSA hat sehr engagiertes Personal, das wirklich was voranbringen möchte. Die wollen Arbeitsplätze schaffen, die wollen nicht unbedingt direkt zum Mond fliegen, sondern sie wollen das Leben ihrer Bevölkerung verbessern. Also nochmal ein großer Unterschied zu vielen anderen Raumfahrtnationen aktuell. Es gibt natürlich auch Risiken und das sind instabile politische Situationen in den einzelnen Staaten. Wenn sich zum Beispiel eine Regierung engagiert, heißt das nicht, dass die nächste das ebenfalls tun wird. Da fehlt es dann manchmal so ein bisschen an Verlässlichkeit und das schreckt auch private Investoren und gut ausgebildete Fachkräfte ab.
Aber vielleicht kann da die AFSA ja auch was dran tun, weil dadurch, dass die sich jetzt zusammenschließen, bringt das vielleicht so ein bisschen mehr Stabilität rein. Wenn ein Land, sagen wir mal, abspringt und weniger für die Raumfahrt tut, tun es die anderen dann immer noch. Ja, und zum Schluss schauen wir noch einmal direkt vor die Haustür, nämlich ein Nachbarland von uns.
Müssen kein Ozean überqueren dieses Mal.
Ja, das Mittelmeer, aber das ist kein Ozean.
Ja, stimmt, das zählt nicht.
Vielleicht habt ihr schon mal vom luxemburgischen Raumfahrtprogramm gehört. Die haben in den letzten Jahren immer mal wieder so kleinere Schlagzeilen gemacht. Und vielleicht habt ihr euch dann auch, falls ihr das gelesen habt, gefragt, wie wir, Luxemburg, was machen die eigentlich im All?
Luxemburg zählt ja nur so halb, weil die sind ja auch ganz normal Mitglied in der ESA, was ihnen einen recht günstigen Zugang zu einem der großen Raumfahrtprogramme verschafft. Aber sie haben auch so ein bisschen ihre eigenen Ideen, was man im All so machen kann. Und da steckt die luxemburgische Raumfahrtagentur LSA selbst direkt nicht super viel rein, sondern es geht ihnen darum, einerseits eine Art Rechtsparadies für Unternehmen und Startups zu schaffen und so die Raumfahrtindustrie nach Luxemburg zu locken und andererseits, und das sagen sie auch ganz offen, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, um Ressourcen aus dem All nutzbar zu machen. Konkret heißt das, Firmen können sich Zeug vom Mond oder von Asteroiden nehmen und dann damit machen, was sie wollen, ne? Also dafür einen rechtlichen Rahmen.
Und das soll dann sogar so weit gehen, sagen Sie in Luxemburg, dass der Weltraumvertrag von 1967 angepasst werden soll, weil nachdem ist es eigentlich verboten, Ressourcen aus dem All zu verkaufen, wirtschaftlich zu nutzen. Und die Artemis Accords der NASA, die gehen ja auch schon so ein bisschen in diese Richtung, um Ressourcen nutzbarer zu machen, als eigentlich nach dem Weltraumvertrag erlaubt. Und Luxemburg war auch eines der ersten Länder, die die Artemis Accords mit unterschrieben haben.
Und sie wollten sogar schon Nägel mit Köpfen machen. Für die Mission Hakuto R2 des japanischen Unternehmens iSpace hat die luxemburgische Tochter von iSpace einen Rover entwickelt, der eine Schaufel Mondgestein aufsammeln sollte, das dann für einen symbolischen Preis an die NASA verkauft werden würde. Das wäre ein Präzedenzfall gewesen und das erste Mal, dass eine Ressource aus dem All durch ein privates Unternehmen geschürft und verkauft worden wäre.
Aber um den Sprachkünstler Lothar Matthäus zu zitieren, wäre, wäre Fahrradkette. Hakuto R2 ist kurz vor der Landung der Sprit ausgegangen und der ganze Lander samt Rover ist abgestürzt, kaputt gegangen, nicht nutzbar. Weil aber die Nutzung von Ressourcen aus dem All immer interessanter wird, erstmal im All diese Ressourcen zu nutzen, aber irgendwann dann vielleicht auch die zur Erde zu bringen und hier zu nutzen, wird das, glaube ich, nicht das letzte Mal sein, dass wir Raumfahrt-News aus Luxemburg gehört haben.
Wir sehen also, es gibt einige Raumfahrtagenturen, die das gleiche Ziel haben. Mond, Mond, Mond und da irgendwelche coolen Sachen machen. Aber es ist schon so, dass bestimmte Länder bestimmten Fokus irgendwie im All haben und sich deswegen auch gegenseitig ganz gut ergänzen. Also ich bin super gespannt, was wir aus all den ganzen Nationen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, in Zukunft so weltraummäßig noch hören werden. Und wir können auf jeden Fall schon mal ankündigen, dass wir dieses ganze Thema mit Mondressourcen irgendwie abbauen und vielleicht verkaufen oder auch nicht verkaufen, so interessant finden, dass wir noch eine Folge planen zu Weltraumrecht. Also freut euch auf jeden Fall darauf, dazu noch mehr zu hören.
Ihr schreibt uns immer wieder, dass wir doch wöchentlich Folgen rausbringen sollen, nicht zweiwöchentlich, wie wir es aktuell machen, weil ihr uns so gerne hört. Das freut uns total, das zu hören. Für euch, die das wollen, haben wir jetzt leider ein bisschen schlechte Nachricht, weil wir machen jetzt erstmal eine Pause und es wird ein bisschen länger dauern, bis ihr uns das nächste Mal hört. Die nächste Folge kommt am 11.09. raus.
Aber dann kommt bitte alle sofort wieder zurück, weil die nächsten Folgen werden auch cool.
Ja, auf jeden Fall.
Falls ihr uns noch nicht von Anfang an hört, könntet ihr die Sommerpause ja nutzen, um nochmal alle alten Folgen von uns nachzuholen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns mega, wenn ihr den weiterempfehlt. Das würde uns echt helfen.
Und wenn ihr Kritik, Fragen, Anregungen, Themenwünsche, sonst was habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an liftoff@ard.de. Und zum Schluss haben wir natürlich noch einen Hörtipp für euch. Nicht nur in der Raumfahrt bewegt sich nämlich gerade viel in Südafrika, auch im Bereich Digitalisierung passiert so einiges. Und auch im Senegal werden intelligente Lösungen gefunden, von denen auch wir lernen können, zum Beispiel um bei Hitze auf konventionelle Klimaanlagen zu verzichten. Unsere Kollegin vom Weltspiegel-Podcast hat sich mit Uli Neuhoff, ARD-Korrespondent in Johannesburg, und Karin Bensch aus dem Studio Nairobi genau dazu unterhalten und spannende Erkenntnisse geteilt. Im Weltspiegel-Podcast hört ihr ein Auslandsthema einmal die Woche aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Hört doch mal rein. Alle Folgen findet ihr zum Beispiel bei ARD Sounds. Den Link dazu legen wir euch in die Shownotes.